Bayern 2 präsentiert Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
St. Petersburg, Kuznetschnigasse 5-2. Ein karamellbonbonfarbenes Eckhaus. Ein schlichter, unauffälliger Bau des 19. Jahrhunderts, in dem Fjodor Michailowitsch Dostojewski wohnte. 20-mal wechselte der Dichter seine Wohnung in St. Petersburg. Immer bezog er dabei ein Eckhaus, ein Haus am Scheidepunkt von zwei Wegen, in der Nähe einer Kirche. Eine programmatische Adressenwahl. So wie Goethe wusste, dass in jeder Brust zwei Seelen wohnen, war sich Dostojewski sicher, dass es das eine nicht ohne das andere gibt. Arthur Schnitzler beklagte dann auch einmal die leidigen Antithesen Dostojewskis. Die Sechszimmerwohnung in der Kuznetschnigasse nahe der Wladimirkirche war das letzte Quartier des russischen Romanciers. 1880 vollendete der Dichter an dem klobigen Eichenholzschreibtisch im Arbeitszimmer seinen letzten großen Roman, Die Brüder Karamasow. Unmengen an schwarzem Tee und Papyrossi konsumierte Dostojewski beim Schreiben, das immer nachts stattfand, wenn die Gegend, in der die Kutscher und Wäscherinnen des Hofes wohnten, endlich zur Ruhe kam. Nie zuvor habe ich mit größerem Ernst geschrieben, notierte Dostojewski in sein Tagebuch über die Arbeit an den Brüdern Karamasow, eines episodenreichen Romans, der aus einer Vielzahl von Erzählfäden in mehrfacher Überlagerung gewirkt ist. Im Zentrum der verschlungenen Handlung stehen die drei Brüder Karamasow, Dimitri, Ivan und Aljoscha, die drei unterschiedliche Entwicklungsstufen des Menschen personifizieren. Reifestufen, die der Dichter selbst durchlaufen hat. Daher gilt der Roman als Dostojewskis innere Biografie. Sein ganzes Werk ist eine Forschungsreise in eigener Sache, die aber beschränkte sich nicht allein auf Introspektion, sondern war für Dostojewski unlösbar verknüpft mit einer unbegrenzten, unerschrockenen Theologie. Woher kommt das Böse? Was ist die Wahrheit? Wer ist Gott? Wie hängt alles miteinander zusammen? Kann man den miserablen Zustand der Welt ändern? Welche Qualen kostet mich doch diese Gier nach Gott, klagt er einmal in einem Brief. Sobald ein Gedanke, eine These, eine gewisse Leuchtkraft gewonnen hat, fällt bei Dostojewski sogleich wieder der Schatten des Zweifels darüber. Der wahre Begriff von Einheit schließt eben die Vielheit mit ein. André Malraux hat einmal treffend über Dostojewski bemerkt, was mir bei dem Genie Dostojewski eine unglaubliche Bedeutung zu gewinnen scheint, ist die Tatsache, dass er der einzige Mann des Glaubens gewesen sein dürfte, für den Glauben und Wahrheit sich nicht unbedingt decken und eins werden müssen. Wie in allen großen Romanen Dostojewskis bilden auch in den Brüdern Karamasow die beiden Komplexe Christus und Wahrheit den Bezugsrahmen, zwischen dem der Dichter den Kosmos tiefer philosophischen Überlegungen aufspannt. Der in St. Petersburg lebende Urenkel Dostojewskis, Dmitri Andrejewitsch Dostojewski, erinnert daran, dass Dostojewski auch in seinem Glauben immer unterwegs war. Er rechnete nicht nur mit Widerständen, er brauchte sie sogar. Der Zweifel, sagt Dmitri Andrejewitsch, wurde bei seinem Urgroßvater nie arbeitslos.
Er hat bis zum Ende von sich gesagt, ich bin ein Kind des Unglaubens. Bis zum Grabstein hat er von sich gesagt, ich bin ein Kind des Jahrhunderts und ich bin ein Kind des Unglaubens. Er hat immer Herz und Verstand überprüft. Mein Urgroßvater hat eine Formel entwickelt. Wenn mir jemand bewiesen hätte, dass Christus außerhalb der Wahrheit steht, und wenn die Wahrheit tatsächlich außerhalb Christi stünde, so würde ich es vorziehen, bei Christus und nicht bei der Wahrheit zu bleiben.
Die Legende des Großinquisitors hat Dostojewski selbst als Kulminationspunkt seines Romans über die Brüder Karamasow ausgegeben. Viele sehen in dem schaurigen Disput zwischen Christus und dem Großinquisitor den Höhepunkt seines schriftstellerischen Werkes. Christus taucht plötzlich im Spanien des 16. Jahrhunderts auf dem Höhepunkt der Inquisition. Rätselhaft leuchtend tritt er aus dem Dunkel der Nacht, im Kegel einer unbestimmten Lichtquelle wie auf den magischen Bildern eines El Greco. Er wandelt durch die Stadt und vollbringt Wunder. Als er ein totes Kind wieder zum Leben erweckt, entdeckt ihn der Großinquisitor. Zutiefst erschrocken lässt er Christus abführen und stellt ihn zur Rede.
Warum also bist du gekommen, uns zu stören? Denn du bist uns stören gekommen, das weißt du selbst. Hast du das Recht, auch nur eines der Geheimnisse jener Welt, aus der du gekommen bist, aufzudecken? Fragt ihn der Greis. Und er gibt selbst statt seiner die Antwort. Nein, dieses Recht hast du nicht. Denn das hieße Neues zu dem, was schon früher gesagt worden ist, hinzufügen und den Menschen die Freiheit nehmen, für die du damals so eintratest, als du auf Erden wandeltest.
Der Großinquisitor verwickelt Christus in ein Grundsatzgespräch, das einen weiten Bogen von den Dogmen der Kirche über die psychische Beschaffenheit des Menschen bis hin zu der Frage nach individueller Freiheit spannt. Den Großinquisitor, der nicht sein prächtiges Kardinalsgewand trägt, sondern seine grobe alte Mönchskutte, umgibt die Verlorenheit eines abgeklärten Menschen, dessen Hoffnungen gescheitert sind. Der Dreh- und Angelpunkt seiner Enttäuschung ist das Problem der Freiheit. Der Kirchenfürst beweist sich selbst mit kältester Logik, warum die Menschen mit der von Christus geschenkten Freiheit nicht glücklich werden können. Und hier entwickelt er eine böse Dialektik. Infolge der schwachen Natur des Menschen, die der Freiheit nicht gewachsen sei, müsse die Institution der Kirche für Abhilfe sorgen.
Jetzt hast du sie gesehen, die freien Menschen, fügt der Greis plötzlich mit sinnendem Spottlächeln hinzu. Ja, die Sache ist uns teuer zu stehen gekommen, fährt er fort, indem er ihn mit strengem Blick ansieht. Aber wir haben das Werk schließlich zu Ende geführt. In deinem Namen. Anderthalb Jahrtausende haben wir uns mit dieser Freiheit abgequält. Doch jetzt ist das überwunden, und zwar endgültig. Du glaubst nicht, dass es endgültig überwunden ist. Du blickst mich milde an und würdigst mich nicht einmal deines Unwillens? So höre denn, dass gerade jetzt diese Menschen mehr denn je überzeugt sind, vollkommen frei zu sein. Und dabei haben sie doch selber ihre Freiheit zu uns gebracht. Und sie gehorsam und unterwürfig uns zu Füßen gelegt. Aber das ist unser Werk. Oder war es das, was auch du wolltest? War es diese Freiheit?
Dostojewskis Großinquisitor-Poem ist nicht nur eine philosophische Auseinandersetzung mit dem unendlichen Bezug unter den geistigen und psychischen Voraussetzungen der Moderne, sondern auch eine herbe Abrechnung mit dem römischen Katholizismus als einer Religion der Macht und des Gesetzes. In der katholischen Kirche sah Dostojewski den westlichen Geist des Materialismus und Rationalismus verkörpert, dem er das entgegenstellen wollte, was er unter einem russischen Christentum verstand. Eine Religion der Liebe und der Demut, der Brüderlichkeit, der Verzeihung, frei von kirchlichen Dogmen und Askesevorschriften. Mit der offiziellen Orthodoxie ließ sich dieser utopische Messianismus auch nicht vereinbaren. Vor allem die Frage nach den Rechten des Individuums, insbesondere nach dem Recht auf freie Selbstbestimmung, die das Poem des Großinquisitors stellt, machte die orthodoxe Kirche äußerst misstrauisch gegen dieses Werk. Dostojewski jedoch wälzt die Argumente für und wider individuelle Freiheit mit ketzerischer Frische. Der Großinquisitor weiß sich dabei als guter Psychologe auszugeben.
Wir haben deine Tat verbessert und sie auf dem Wunder, dem Geheimnis und der Autorität aufgebaut. Und die Menschen freuten sich, dass sie wieder wie eine Herde geführt wurden und dass von ihren Herzen endlich das ihnen so furchtbare Geschenk, das ihnen so viel Qual gebracht hatte, genommen wurde. Waren wir im Recht, als wir so lehrten und handelten? Sprich, haben wir die Menschen denn nicht geliebt, als wir demütig ihre Ohnmacht einsahen, liebreich ihre Bürde erleichterten und ihrer kraftarmen Natur sogar zu sündigen erlaubten, allerdings nur mit unserer Genehmigung? Willst du uns nun stören? Und warum blickst du mich so stumm und tief mit deinen milden Augen an? Zürne mir doch! Ich will deine Liebe nicht, denn auch ich liebe dich nicht.
Der Teufel ist ein Logiker. Tief hinab in das Gottes- und Freiheitsproblem senkt Dostojewski seine Sonde. Vielleicht war der erzwungene Verzicht der Menschen auf ihre scheinbar qualvolle Freiheit, zu der auch die freie Wahl in der Erkenntnis von Gut und Böse gehört, am Ende doch nicht richtig? Auch Boris Tichomirow schwankt zwischen den Positionen des Pro und Contra.
Die Frage nach der Freiheit ist wirklich die Hauptfrage, an der sich der Streit entzündet. Der Inquisitor beklagt doch, dass der Schöpfer, dass Gott, den Menschen als ein unfertiges Wesen, gleichsam als Musterexemplar geschaffen hat und es dem allgemeinen Gelächter aussetzt. Das ist der wunde Punkt, die Unvollkommenheit der menschlichen Natur. Und Christus verkündet nun sein Freiheitsprogramm. Und da kann sich der Mensch eben entscheiden, die Freiheit Christi abzulehnen und einen der menschlichen Natur entsprechenden Lebensentwurf anzunehmen, wie es der große Inquisitor vorschlägt.
Die in der Legende aufgeworfenen Fragen bleiben unbeantwortet. Der Großinquisitor wollte Christus eigentlich als Ketzer verbrennen, aber genau das bringt er nicht fertig.
Nachdem der Inquisitor verstummt ist, wartet er noch eine Weile, was der Gefangene ihm antworten würde. Dessen Schweigen bedrückt ihn. Er hat gesehen, wie der Gefangene ihn die ganze Zeit anhörte und wie tief und still er ihm in die Augen blickte, offenbar ohne etwas entgegnen zu wollen. Der Greis aber hätte gewünscht, dass er ihm etwas sage, und wäre es selbst etwas Bitteres, Furchtbares. Er aber näherte sich schweigend dem Greise und küsst ihn still auf die blutleeren 90-jährigen Lippen. Das ist seine ganze Antwort. Der Greis zuckt zusammen, und dann erbebt etwas an den Mundwinkeln des Großinquisitors. Er geht zur Tür des gewölbten Verlieses, öffnet sie und sagt zu ihm: »Geh und komme nie wieder. Komme überhaupt nicht mehr. Nie wieder. Nie wieder.« Und er lässt ihn hinaus auf die dunklen Gassen der Stadt. Und der Gefangene geht hinaus.
Dostojewski versteht es, Christus wieder als Wunder in bleicher Gegenwart zu installieren. Als dieses Wunder hat Dostojewski Christus auch selbst erfahren. Als ein von den Utopien der Frühsozialisten infizierter Jungautor wird Dostojewski im April 1849 verhaftet. Hauptanklagepunkt des zaristischen Regimes war seine Mitgliedschaft im sogenannten Petraschewski-Kreis, eine revolutionär gesinnte Geheimgesellschaft, der Studenten, Offiziere, Literaten, Lehrer und Juristen angehörten. Eine Regenbogenmischung aus Radikalsozialisten und moderaten Linken. Als die berüchtigte dritte Abteilung Zar Nikolaus I. den Zirkel aushob, landeten alle Petraschewzen, darunter auch Dostojewski, in den Verliesen der alten, einst gegen die Schweden errichteten Peter-Paul-Festung. Monatelang zogen sich die Verhöre hin, bis am 16. November die Urteilsverkündung erfolgte. Tod durch Erschießen. Die Vollstreckung war auf den 22. Dezember 1849 festgelegt. In einem Brief an den Bruder berichtet Dostojewski, was an diesem Tag auf dem Petersburger Semjonowa-Platz geschah.
Man verlas uns das Todesurteil, ließ uns das Kreuz küssen, zerbrach über unseren Köpfen den Degen und machte uns die Todestoilette, weiße Hemden. Dann stellte man drei vor uns vor dem Pfahl auf, um das Todesurteil zu vollstrecken. Ich war der Sechste in der Reihe. Wir wurden in Gruppen von je drei Mann aufgerufen, und so war ich in der zweiten Gruppe und hatte nicht mehr als eine Minute noch zu leben. Schließlich wurde Retrett getrommelt. Die an den Pfahl gebundenen wurden zurückgeführt, und man las uns vor, dass seine kaiserliche Majestät uns das Leben schenkte.
Die Scheinhinrichtung, die traumatische Erfahrung der Todesgewissheit, hinterlässt in diesem zu dieser Zeit 28-jährigen Dichter tiefe Spuren und gibt seinem Leben eine andere Wendung. Dostojewski wird zu 4 Jahren Strafarbeit in Sibirien verurteilt. Es sollten Jahre unter elendsten Lebensbedingungen werden, die dazu angetan wären, einen Menschen gänzlich zu zermürben. Doch inmitten dieser Hölle kommt Dostojewski dem Himmel nah. Das einzige Buch, das er in den 4 Jahren der Katorga von Omsk lesen durfte, war das Neue Testament. Bei seiner Lektüre entdeckte Dostojewski am Schnittpunkt von Himmel und Erde Christus. In Christus findet er die Verkörperung des absolut Schönen, die Hingabebereitschaft in Verbindung mit der Annahme des wirklichen Lebens. All seine Hoffnungen auf einen politischen und gesellschaftlichen Wandel setzt der Dichter nun auf eine Erneuerung des Individuums auf christlicher Grundlage, auf einer Revolution der Seele. Sein Urenkel Dmitri Andrejewitsch Dostojewski glaubt an höhere Fügung bei dieser absoluten Hinwendung zu Christus.
An Christus hielt Dostojewski sogar in seiner revolutionären Phase fest. Und der Herr gab ihm dann ganz einfach die Möglichkeit, zurückzukehren. Er gab ihm ein Buch, das Evangelium. Das war sein einziges Buch 4 Jahre lang. Er hat es immer wieder und wieder gelesen. Durch das Evangelium habe er sogar mehr Grammatik gelernt, sagte Dostojewski einmal. Seit diesem Moment haben wir in Russland einen gewaltigen christlichen Schriftsteller. Er hat schon alle Fragen gestellt, die auftauchen, wenn man danach fragt, was dann kommt, nach dem Tod.
Auf seiner Suche nach der Wahrheit des Lebens wiederholt Dostojewski nicht kalt und pompös, was er immer schon gedacht hat, sondern vollzieht gedankenwarm mit, was er schreibt. Dostojewski hatte viel Gelegenheit, das Wesen des Menschen zu studieren. Die Jahre im Strafgefangenenlager in der Katorga werden ihm zu einer Stoffkunde des Menschen und des einfachen Volkes. Im täglichen Umgang mit Verbrechern nimmt Dostojewskis Menschenbild eine veränderte Gestalt an. Er weiß jetzt, dass der Mensch eben nicht nur ein gesellschaftliches Wesen ist, sondern mit all seinen Träumen, Qualen, Schmerzen und Verzückungen, Besessenheiten und Ängsten ein widersprüchliches Geschöpf ist, von unauflösbarer Einheit zwar, aber weder einheitlich zu begreifen noch festzulegen. Diese Disparität personifizieren auch die Brüder Karamasow. Für Dostojewskis Urenkel, dem die Familienbande mit dem ganz Großen der Weltliteratur auch ins Gesicht geschrieben sind, ist dieser Roman eine besonders existenzielle Angelegenheit.
Ja, Dmitri.
Ich bin Dmitri, so hat meine Mutter mich genannt. Meinen Sohn habe ich im Einverständnis mit meiner Frau Alexei genannt. Jetzt gibt es also schon Dmitri, mich, es gibt Alexei. Und als unser Gespräch in der Familie einmal darauf kam, die männliche Linie der Dostojewskis fortzusetzen, beschlossen wir, den noch zu erwartenden Enkel Iwan zu nennen. Also dann sind wir Dmitri, Alexei und Iwan. Nicht Karamasow, sondern Dostojewski. Wenn wir davon ausgehen, dass die 3 Karamasow-Brüder den zweifelnden Menschen, den Revoltierenden und den Menschen Gottes personifizieren, dann kann man das auf uns Dostojewskis übertragen.